15. Kapitel. Das Wirtschaftspersonal der moribunden Klinik in Potsdam bestand aus 162 Deltas, einer Boganowski-Gruppe von 84 rothaarigen, rundschädligen Weiblichen und einer von 78 dunkelhaarigen, langschädligen männlichen Simultangeschwistern. Um 6 nach Arbeitsschluss versammelten sie sich in der Eingangshalle, um vom Hilfssäckelwart ihre tägliche Ration Soma in Empfang zu nehmen. Der Wilde geriet aus dem Aufzug tretend mitten unter sie, aber seine Gedanken weilten woanders, bei Tod, Trauer und Reue. Mechanisch, ohne zu wissen, was er tat, begann er, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen. »Verstoßen Sie denn! Sehen Sie nicht, wo Sie hingehen!« Aus einer Unzahl Kehlen quiekten oder knurrten hoch oder tief nur 2 Stimmen. Endlos vervielfältigt, wie in gegenübergestellten Spiegeln, wandten sich ihm zornig 2 Gesichter zu, eine glatte, sommersprossige Vollmondvisage mit rötlicher Gloriole und eine spitze Vogelmaske mit 2 Tage alten Bartstoppeln. Ihre Worte und scharfen Rippenstöße durchbrachen den Damm seiner Geistesabwesenheit. Er wurde sich wieder der äußeren Wirklichkeit bewusst, sah sich um, begriff, was er sah, begriff, von Grauen und Ekel gepackt, dass es der immer wiederkehrende Albtraum seiner Tage und Nächte war, der Albtraum wimmelnder, ununterscheidbarer Gleichheit. Dutzendlinge, Dutzendlinge, wie Maden waren sie über das Mysterium von Felines Tod gekrabbelt und hatten es besudelt. Maden auch hier, nur größer, ausgewachsener, die über seine Trauer und seine Reue wimmelten. Er blieb stehen und starrte fassungslos, entsetzt, auf den Khaki-Mob rings um sich, den er um einen ganzen Kopf überragte. O Wunder! Was gibt's für herrliche Geschöpfe hier? Die Worte klangen ihm höhnisch im Ohr. Wie schön der Mensch ist! Schöne neue Welt. »Soma-Verteilung«, rief eine laute Stimme. »Aber hübsch Ordnung halten, beeilt euch!« Eine Tür war geöffnet, ein Tisch und ein Stuhl in die Halle hinausgetragen worden. Die Stimme gehörte einem flotten jungen Alpha, der mit einer schwarzen Blechkassette in der Hand eintrat. Ein Murmeln der Befriedigung durchlief die erwartungsvolle Menge. Sie hatten den Wilden vergessen. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt der schwarzen Schatulle, die der junge Mann auf den Tisch gestellt hatte und nun aufschloss. Der Deckel hob sich. »Ah«, sagten die 162 Deltas alle zugleich, wie bei einem Feuerwerk. Der junge Mann nahm eine Handvoll winziger Pillenschächtelchen heraus. »Vortreten«, kommandierte er. »Aber immer nur einer, ohne zu drängeln.« »Immer nur einer, ohne zu drängeln«, näherten sich die Dutzendlinge. Erst 2 männliche, dann ein weiblicher, wieder ein männlicher, dann 3 weibliche, dann... Der Wille stand da und sah zu. Oh, schöne neue Welt, schöne neue Welt. Die Melodie der Worte in seinem Kopf schien sich zu ändern. Sie hatten ihn bei seiner tiefsten Trauer und Reue im scheußlichsten Ton zynischen Spotts verhöhnt. Mit dämonischem Gelächter hatten sie die schmutzige Gemeinheit, die würgende Hässlichkeit seines Albtraums verschärft. Jetzt aber waren sie eine Trompete, die zu den Waffen rief. O schöne neue Welt! Die Worte verkündeten, dass Schönheit doch noch möglich war und sogar dieser Albtraum in etwas Edles und Menschenwürdiges verwandelt werden konnte. O schöne neue Welt! War eine Herausforderung, ein Befehl. »Ohne zu drängeln, habe ich gesagt«, schrie der Hilfssäckelwart wütend. Er warf den Deckel der Schatulle zu. »Ich stelle die Verteilung ein, solange nicht anständiges Benehmen herrscht.« Die Deltas brummten, stießen einander noch ein wenig und waren ruhig. Die Drohung hatte gewirkt. Soma-Entzug. Eine grauenhafte Vorstellung. »So ist's schon besser«, sagte der junge Mann und öffnete die Kassette wieder. Feline hatte als Sklavin gelebt. Feline war gestorben. aber die anderen sollten frei sein und die Welt sollte wieder schön werden. Eine Sühne, eine Pflicht. Und plötzlich war dem wilden Sonnen klar, was er tun musste. Als wäre ein Fensterladen geöffnet, ein Vorhang weggezogen worden. »Der Nächste«, sagte der Hilfssäckelwart. Wieder trat etwas Weibliches in Khaki vor. »Halt«, schrie der Wilde laut und schallend, »halt!« Er drängte sich durch die Menge der erstaunt starrenden Deltas bis zu dem Tisch. »Allmächtiger Fort«, hauchte der Mann hinter der Schatulle, »der Wilde«, er bekam Angst. »Hört mich an! Ich bitt euch«, rief der Wilde in tiefem Ernst, »leiht euer Ohr mir!« Er hatte noch nie öffentlich gesprochen und fand es jetzt sehr schwierig auszudrücken, was er sagen wollte. »Nehmt dieses ekle Zeug nicht. Es ist Gift.« »Hören Sie, Herr Wilder«, sagte der Hilfssäckelwart und lächelte beschwichtigend, »seien Sie doch so nett und lassen Sie mich. Gift für die Seele und den Körper.« »Stimmt, stimmt, aber lassen Sie mich weiter verteilen, ja? Seien Sie doch so nett.« Mit behutsamer Zärtlichkeit, wie man ein gefährliches Tier berührt, klopfte er dem Wilden auf den Arm. »Lassen Sie mich weiter ver-« »Niemals«, rief der Wilde. »Hören Sie doch nur, mein Bester, werft weg dieses ekle Gift!« Der Begriff »wegwerfen« drang durch die schützenden Hüllen von Verständnislosigkeit ins Innerste des Delta-Bewusstseins. Zorniges Murmeln erhob sich. »Ich bringe euch die Freiheit«, rief der Wilde, wieder zu den Dutzendlingen gewandt. »Ich bringe...« Mehr hörte der Hilfssäckelwart nicht. Er war aus der Halle geschlüpft und suchte eine Nummer im Telefonbuch. »Weder in seiner Wohnung«, fasste Sigmund zusammen, »noch in meiner oder deiner. Auch nicht im Eldorado, nicht in der Zentrale und nicht in der Hochschule. Wohin kann er nur gegangen sein?« Helmholtz zuckte die Achseln. Sie waren von der Arbeit gekommen und hatten damit gerechnet, dass der Wilde sie an einem ihrer üblichen Treffpunkte erwarten werde. Aber nirgends eine Spur von ihm. Das war verdrießlich, denn sie hatten eine kleine Spritztour nach Biarritz in Helmholzens viersitzigem Sportikopter geplant. Wenn er nicht bald auftauchte, kämen sie zu spät zum Essen. »Warten wir noch 5 Minuten«, sagte Helmholtz. »Wenn er bis dahin nicht da ist, werden wir...« Er wurde vom Läuten des Telefons unterbrochen und nahm den Hörer ab. »Hallo?« »Am Apparat.« Er hörte lange Zeit zu. »Fort im Kraftwagen«, fluchte er. »Ich komme gleich.« »Was ist los?«, fragte Sigmund. »Ein Bekannter von mir aus der Moribundenklinik ruft mich da an«, sagte Helmholtz. »Der Wilde ist dort. Scheint verrückt geworden zu sein. Jedenfalls ist es dringend. Wirst du mitkommen?« Sie eilten über den Korridor zu den Aufzügen. »Gefällt euch etwa euer Sklavendasein?« rief der Wilde gerade, als die Freunde die Moribundenklinik betraten. Sein Gesicht glühte, seine Augen brannten vor Eifer und Entrüstung. »Wollt ihr Babys bleiben?« »Ja, greinende und sabbernde Babys«, ergänzte er, bis zur Grobheit gereizt durch die viehische Blödigkeit derer, die zu retten ihr gekommen war. Die Schimpfworte prallten an dem dicken Schildkrötenpanzer ihrer Stumpfsinnigkeit ab. Mit dem ausdruckslosen Blick dumpfen, finsteren Groll starrten sie ihn an. »Ja, sabbernde«, schrie er. Trauer und Reue, Mitleid und Pflicht, all das war jetzt vergessen, aufgesogen von tiefem, überwältigendem Hass gegen diese untermenschlichen Ungeheuer. »Wollt ihr nicht freie, wirkliche Menschen sein? Wisst ihr denn nicht einmal, was Menschsein und Freiheit sind?« Die Wut machte ihn beredsam, die Worte strömten ihm mühelos zu. »Nicht«, wiederholte er, aber er erhielt keine Antwort. »Nun denn«, fuhr er grimmig fort, »ich will's euch lehren. Ich will euch befreien, ob ihr wollt oder nicht.« Mit diesen Worten riss er ein Fenster auf, das auf den inneren Hof ging und begann, Hände voll Soma-Schachteln hinauszuwerfen. Einen Augenblick lang war die Khaki-Menge stumm, von Staunen und Grauen über diesen mutwilligen Frevel wie versteinert. »Er ist wahnsinnig«, flüsterte Sigmund mit weit aufgerissenen Augen. »Sie werden ihn umbringen. Sie werden...« Ein lauter Schrei stieg plötzlich aus der Menge auf, die sich gleich einer drohenden Woge dem Wilden näher schob. »Fort, helfe ihm!« Sigmund wandte den Blick ab. Hilf dir selbst, so hilf dir fort. Lachend, tatsächlich fröhlich lachend, drängte sich Helmholtz Holmes Watson durch die Menge. Frei, frei, brüllte der Wilde. Mit einer Hand warf er weiter Soma in den Hof, mit der anderen hieb er auf die ununterscheidbaren Gesichter seiner Bedringer ein. Frei! Plötzlich stand Helmholtz ihm zur Seite. Hurra, Helmholtz! Hieb gleichfalls drauf los. Endlich Mensch sein! Und warf dazwischen das Gift mit vollen Händen zum offenen Fenster hinaus. Ja, Menschen! Menschen! Nun war der Giftvorrat zu Ende. Er nahm die Schatulle und zeigte ihnen die schwarze Leere. Ihr seid frei! Aufheulend stießen die Deltas mit doppelter Wut vor. Am Rande der Schlacht stand unschlüssig Siegmund. »Sie sind verloren«, sagte er sich und eilte von einem plötzlichen Impuls getrieben den beiden zu Hilfe. Doch überlegte er es sich und blieb stehen. Beschämt lief er dann noch ein Stück auf sie zu, überlegte er sich neuerlich und im demütigenden Widerstreit der Gefühle hielt er inne. Vielleicht wurden sie wirklich umgebracht, wenn er ihnen nicht zu Hilfe kam. Vielleicht wurde er umgebracht, wenn er ihnen half. In diesem Augenblick, fort sei Dank, stürmte glotzäugig und schweinsschneuzig die Polizei mit aufgesetzten Gasmasken herein. Siegmund stürzte ihnen entgegen. Er schwenkte die Arme. Es war eine Tat. Er tat etwas. Er schrie mehrmals »Hilfe« immer lauter, um sich selber einzureden, dass er Hilfe leiste. »Hilfe! Hilfe! Hilfe!« Die Polizisten stießen ihn aus dem Weg und machten sich ans Werk. Drei Männer, die Spritzapparate auf den Rücken geschnallt, pumpten dichte Soma-Dämpfe in die Luft. Zwei andere arbeiteten an einem tragbaren Synthetophon. Vier Polizisten, deren Wasserpistolen mit einer kräftigen Betäubungsflüssigkeit geladen waren, hatten sich in die Menge gezwängt und schossen wohlbedacht Ladung auf Ladung gegen die wütendsten Raufer. »Rasch, rasch«, schrie Siegmund, »sie werden umgebracht, wenn ihr euch nicht beeilt. Sie werden, oh!« Dieses Gekreisches überdrüssig hatte ein Polizist mit der Spritzpistole auf ihn geschossen. Ein paar Sekunden schwankte Siegmund unsicher auf den Beinen, die plötzlich keine Knochen, Sehnen und Muskeln mehr zu haben schienen, sondern aus Gallert, zuletzt nicht einmal mehr daraus, aus Wasser bestanden, und brach ein armseliges Häufchen zusammen. Und auf einmal begann aus dem Synthetophon eine Stimme zu sprechen, die Stimme der Vernunft und der Eintracht. Auf dem Tonband lief die synthetische Aufruhrbeschwichtigung Numero 2 mittlere Stärke ab. Unmittelbar aus der Tiefe eines nicht vorhandenen Herzens sagte die Stimme pathetisch, meine Freunde, sagte das mit so unendlich zartem Vorwurf, dass selbst den Polizisten hinter ihren Gasmasken für eine Sekunde die Tränen in die Augen traten. Was soll das alles? Warum seid ihr nicht allesamt glücklich und gut miteinander? Glücklich und gut, wiederholte die Stimme, in Frieden. »In Frieden!« Sie bebte, sank zu einem Flüstern herab und erstarb für einen Augenblick. »Oh, wie möchte ich euch so gerne glücklich sehen«, begann sie von Neuem mit sehnsüchtig eindringlichem Ernst. »Wie gerne sehe ich euch gut. Ich bitte euch, seid gut und...« Nach zwei Minuten hatten die Stimme und die Soma-Dämpfe ihre Wirkung getan. Unter Tränen küssten und umarmten die Deltas einander, immer ein halbes Dutzend Simultangeschwister auf einmal in einer großen Umarmung. Sogar Helmholtz und der Wilde waren den Tränen nahe. Ein neuer Vorrat Pillenschachteln wurde aus der Soma-Kammer gebracht, in aller Eile verteilt und unter den überströmenden Segenswünschen der Stimme zerstreuten sich die herzzerbrechend schluchzenden Dutzendlinge. Lebt wohl, meine über alles geliebten Freunde, fort sei mit euch. Lebt wohl, meine über alles geliebten Freunde, fort sei mit euch. Lebt wohl, meine über alles. Als der letzte Delta verschwunden war, schaltete der Polizist den Strom ab. Die Engelsstimme schwieg. Wollen Sie gutwillig mitkommen?« fragte der Polizeisergeant. »Oder müssen wir Sie betäuben?« Drohend wies er seine Spritzpistole vor. »Ach, wir kommen gutwillig mit«, antwortete der Wilde und betupfte sich mit dem Taschentuch abwechselnd einen Riss in der Lippe, eine Schramme am Hals und einen Biss in der linken Hand. Das Taschentuch, noch immer an die blutende Nase gedrückt, nickte Helmholtz zustimmend. Diesen Augenblick suchte sich Siegmund, wieder zu Bewusstsein und dem Gebrauch seiner Beine gelangt, dazu aus, sich möglichst unauffällig davonzumachen. »Heda, Sie!« rief der Sergeant, und eine Schweinsmaske eilte durch die Vorhalle und legte Siegmund die Hand auf die Schulter. Siegmund wandte sich in entrüsteter Unschuld um. »Durchbrennen! Nicht im Traum hatte er daran gedacht!« »Und was Sie überhaupt ausgerechnet von mir wollen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen«, sagte er zu dem Sergeanten. »Sie sind mit den Verhafteten befreundet, nicht wahr?«
»Nun ja«, sagte Siegmund zögernd. »Nein, es ließ sich einfach nicht leugnen.«
»Und warum auch nicht?« fragte er. »Dann vorwärts«, befahl der Sergeant und eskortierte die drei durch das Tor zu dem wartenden Polizeiwagen.